Mo Sports, Fitness for everybody. Mo Sports, Fitness for everybody, eine neue Woche. Ich freue mich sehr. Es ist Freitagnachmittag. Ich sitze hier mit einem Radler im Podcaststudio und
Bad Boy.
Herrlich. Klassischer Montagmittag. Und mir gegenüber sitzt die wunderbare Imke Salander. Imke, schön, dass du am Start bist.
Ich trinke Wasser, wollte ich kurz sagen.
Ja, natürlich. Ja, also wie gesagt, es ist Freitagnachmittag. Wir nehmen heute auf. Am Dienstag soll der Podcast rauskommen. Dementsprechend eine sehr relaxte Atmosphäre. Und ja, ich bin sehr gespannt auf die Folge, weil wir beim letzten Mal ja schon so ein paar Community-Fragen vornehmlich aus deiner Community angegangen sind und sie getackelt haben. Wir gesagt haben, das machen wir auf jeden Fall nochmal, weil da scheint viel Bedarf zu sein. Da die Community scheint ein großes Interesse zu haben an verschiedensten Themen. Und die werden wir jetzt mal der Reihenfolge nach durchgehen.
Oder? Ich möchte vorher noch auf eine Frage hinweisen, die hatte ich noch in meiner Story schon geteilt und Mo hat sie dann auch nochmal geteilt. Und zwar hatte da der Eros Bass gefragt, lieber Sex oder Sport? Und wir haben uns gerade kurz vorher noch drüber unterhalten und Mo hat ein paar sehr interessante oder eigentlich nur eine interessante Antwort dazu bekommen.
Immer die gleiche. Immer die gleiche. Und die war, und ich finde, sie ist absolut berechtigt, dass es total darauf ankommt, was für ein Sex. Und ich glaube, ihr könnt euch da alle wiederfinden.
Ja, ich glaube, so kann man das einfach stehen lassen.
Absolut. Sehe ich ganz genauso.
Ich habe hier auch noch eine ganz tolle Frage, die mich auch hat schmunzeln lassen. Und zwar war die von Fast Forward Fritz gestellt. Und er hat gefragt, ob Mo die MS Deutschland nochmal auseinandernehmen würde.
Ja, es ist, denke ich, selbstverständlich, dass ich zu jeder Zeit, an jedem Tag es immer wieder genauso machen würde wie damals. Ich möchte mich auch weiter dazu eigentlich nicht äußern. Das Thema ist abgehakt
ich,
in meinem Kopf.
Ich überbrücke das einfach mal ganz schnell mit der nächsten Frage.
Hast du noch was Schlaues?
Also wir haben auch eine ganz interessante Frage bekommen. Und zwar hat jemand gefragt, möchte nicht genannt werden, wie man den Körperfettanteil von 18% auf 20%, nee, umgekehrt, von 20% auf 18% reduzieren kann. Und als ich die Frage gesehen habe, sowas ist für mich immer total interessant zu beantworten, weil ich dann immer wieder feststellen muss, natürlich gibt es noch viele Leute, die Sport machen aus der Motivation heraus, Fett zu verlieren. Und das ist auch absolut legitim. Und was ich an dieser Frage einfach problematisch finde, ist, dass man sich so an prozentualen Prozentsätzen, so an Prozenten fest...
Als Ziel meinst du?
Genau, daran festhält. Weil erstmal muss man dazu sagen, dass 20% Körperfett sehen bei Person A absolut anders aus als Person B. Das heißt, wenn du einfach nur als Person, du willst einfach anders aussehen, dann kannst du gar nicht genau sagen, oh, mit 18% wäre ich auf jeden Fall glücklich. Und deswegen ist das schon mal schwierig, wenn es jetzt einfach nur darum geht, Fett zu verlieren. Klar gibt es da auch wieder beim Training so ein paar Anhaltspunkte, die man irgendwie beachten kann. Zum Beispiel, wenn du einfach mehr Krafttraining machst und dadurch deinen Muskelanteil im Körper erhöhst, dann wirst du im ganz normalen Alltag einfach mehr Kalorien verbrennen. Also du hast dann einen höheren Grundumsatz. Und ich denke, das sollte jetzt allen klar sein, wenn ihr abnehmen wollt, ist es einfach wichtig, dass man mehr Kalorien verbrennt, als man aufnimmt. Und das schafft man eben, wenn man seinen Grundumsatz durch mehr Muskelmasse zum Beispiel erhöht. Dann gibt es natürlich aber auch mal so diese ganzen Mythen. Ich denke mal, dazu wird Mijek, der ja auch Teil dieses Projekts ist, dieses Podcasts, bestimmt viel, viel mehr zu sagen können. Ich hoffe, das wird irgendwann nochmal wahrscheinlich... Yeah. Kommt wahrscheinlich so bald, demnächst.
Nächste Woche.
Oh, perfekt. Denn es ist ja tatsächlich so, dass viele Leute immer noch glauben, dass man zum Beispiel keine Kohlenhydrate essen darf und nur so abnehmen kann. Und jetzt rede ich schon die ganze Zeit, aber dazu noch einen ganz kleinen Schwenk aus meinem Leben, nämlich aus der Zeit, wo ich noch sehr aktiv Leichtathletik gemacht habe. Und da habe ich mich sehr viel mit Ernährung beschäftigt und habe zwar nicht nach Diäten gesucht, um abzunehmen, aber habe immer wieder nach der perfekten Sportlerdiät gesucht und bin dann natürlich auch auf diese Low-Carb-Geschichte gestoßen und habe das auch echt eine richtig lange Zeit lang durchgezogen und viele Lebensmittel verteufelt und das nicht mehr angefasst. Da war ich... muss ich so 18, 19 gewesen sein. Und bin damit voll gegen die Wand gefahren, wollte ich eigentlich nur sagen.
Also ihr merkt, wir sind schon mittendrin im Podcast. Du hast das Thema aufgemacht als erstes von 20% auf 18% Körperfett. Dann, du hast gerade schon so ein paar, glaube ich, sehr spannende Sätze dazu gesagt. Und tatsächlich, wollte ich jetzt nicht unterbrechen, aber tatsächlich habe ich den Podcast mit Mischek zu dem Thema schon aufgenommen. Der kommt nächste Woche, das ist jetzt wirklich absoluter Zufall.
Sehr gut.
Der kommt nächste Woche, wo es genau um den Punkt geht. Also genau um den Punkt, den du sagst. Es geht darum, erstmal seinen Kalorienhaushalt zu checken und dann zu schauen, dass ich im Grundsatz erstmal das versuche zu minimieren, bevor ich überhaupt jetzt anfange, die großen Diätpläne und frag mich nicht. Das ist erstmal der Kern von allem. Dann ist es Bewegung im Allgemeinen, glaube ich auch. Das darf man auch nicht unterschätzen. Viele sprechen immer vom Training. Aber wenn ihr mal, oder wenn man ab und zu auf dem Laufband im Winter im Fitnessstudio läuft und mal diesen Kalorienzähler anmacht, der sieht da, selbst bei einer Stunde Laufen verbrennt man, weiß nicht, 700, 600 Kalorien vielleicht. Also so richtig hilft mir das jetzt auch nicht, um meinen Kalorienbedarf, den ich am Tag habe, wieder sozusagen auszugleichen, um insofern kalorienneutral den Tag zu beenden.
Da sind wir an einem ganz interessanten Punkt, weil ich finde, dass immer, also wenn Leute, also ganz viele Leute sagen, ja, boah, ich laufe jetzt irgendwie ja eine Stunde, verbrenne dann 700 Kalorien, jetzt kann ich einen Burger essen.
Ja, genau.
Also dass die rechnen das immer so gegen und ich stelle mir das immer schrecklich vor. Das muss schrecklich sein, wenn das deine einzige Motivation ist, zum Sport zu gehen, um Kalorien zu verbrennen, damit du wieder essen kannst. Also und da wäre mein Tipp einfach, such dir irgendeine Sportart. Es gibt wirklich, ich würde schon fast sagen, es gibt für jeden irgendwas. Such dir irgendeine Art von Bewegung, die dir Spaß macht, weil nur so bleibst du langfristig dabei und dann, wenn die Erfolge schon von alleine kommen. Langfristig dabei bleiben ist der Key. Das ist der Casus Knactus, oder wie
ja,
man sagt.
Das ist das Belohnungszentrum tatsächlich aus der Psychologie, was nach dem Training einsetzt und nach dem Motto, oh, ich habe jetzt trainiert, das ist geil, jetzt kann ich mir es leisten. Übrigens tatsächlich eine Strategie, kleine Randnotiz, aber eine Strategie von Fastfood-Restaurants, falls ich mal gefragt habe, das ist weltweit so. Du wirst sehr, sehr häufig in der Nähe von Fitnessstudios Fastfood-Restaurants finden. Und das ist genau der Grund, weil das Belohnungszentrum aktiviert wird und du da dran vorbeifährst und dir denkst, ach, weißt du was, ich habe gerade eine Stunde trainiert, da kann ich mir jetzt mal einen Burger leisten.
Und das ist halt, da sieht man mal, wie krass Kopfsache das ist. Wenn ihr beim Training seid, dann sollte danach dieses Gefühl, was ihr habt, dass es euch arschgut geht, dass ihr habt gerade ein geiles Training gemacht, da ist man stolz auf sich und das sollte eigentlich so, nicht, dass ihr danach nicht essen sollt, das meine ich damit nicht, aber das sollte eigentlich ausreichen, um einfach happy zu sein und damit zufrieden und dann müsst ihr euch eigentlich eher denken, so, jetzt will ich meinem Körper noch was Gutes tun, damit ich so die folgenden Tage auch nochmal Gas geben kann, werde ich dem jetzt irgendwie gute Kohlenhydrate zuführen und was auch immer ihr noch braucht.
Und das so typisch ist, dass so Mental Accounting ist so der Fachbegriff. Man fängt so an, im Kopf sich so eine Rechnung eine Gleichung aufzumachen, mit der das jetzt okay ist, wenn man jetzt, was ja völliger Blödsinn ist, weil dann blendet man aus, was vorher war und was gestern war und so. Es ist nur für den Moment. Aber nochmal zurück zu dem Thema, ich trinke nochmal einen Schluck von meinem Radler zum Thema Kohlenhydrate.
Dann gehst du dann auch noch joggen.
Nee, deswegen ist das okay, dass ich das. Nee, aber das Thema, das ist ganz witzig, weil ich fand, Körperfett war für mich während der Karriere immer ein mega schwieriges Thema, weil wir haben zweimal im Jahr so eine sportmedizinische Untersuchung gehabt, wo dann wirklich einmal alles gecheckt wird, ne? Also von Sechssprung über Sprung aus dem Stand und Sprint und Ausdauer und Laktat und Richtungswechselsprints, also alles so athletische, aber eben auch Körperfett, grundsätzlich Gewicht. Es war jetzt nicht so, dass wir einen Ernährungsplan hatten, den wir jetzt eins zu eins befolgen mussten, aber es war schon so, dass zum Beispiel, ich hatte ein guter Körperfettwert von mir, war immer so um die 11%. Und das, wie du gesagt hast, ist total individuell. Wir hatten Spieler, die hatten 7 und waren so 7 bis 9 gut und wir hatten Spieler, die hatten 13 bis 14. Das war dann irgendwann schon so Grenze. Bei mir war es immer so 11 und ich hatte, wie gesagt, jetzt keinen Ernährungsplan, aber wenn ich jetzt bei einem Test mal 12,2 hatte, 12,5 hatte es auch mal vorgekommen, dann war es schon so, dass es auf die Mütze gab. Also beziehungsweise dann wurde beim Gespräch über den Test, war das halt ein roter Bereich von den, gab dann halt 20 Bereiche zu jedem einzelnen Thema und der war dann halt rot markiert nach dem Motto, da hast du dich verschlechtert, da musst du wieder besser werden. Und dann war es meine eigene Aufgabe sozusagen zum nächsten Test wieder Richtung 11% zu kommen.
Aber auch im Leistungssport haben sie euch garantiert nie gesagt, Also Kohlenhydrate dürft ihr schon
mal
nicht
essen. Genau. Im Gegenteil. Also bei dem, was du da natürlich auch verbrennst, du kennst das durch, beim Training verbrennst, war es letztendlich fast egal, was ich esse.
Ja.
Also während der Karriere war es fast egal, was ich am Tag esse. Vorausgesetzt, ich habe mir jetzt nicht den ganzen Tag nur Schokolade reingehauen, aber das machst du ja automatisch nicht. Aber es war wirklich fast egal. Also nach dem Training überhaupt den Speicher auch wieder aufzufüllen, das gehört ja dazu, das ist wichtig. Nein, aber deswegen habe ich nur so ein gespaltenes Verhältnis zu dem Körperfett, weil, wie du richtig sagst, das gilt jetzt nicht für den Hobbysportler, aber für uns damals oder für mich damals war es tatsächlich so, das war echt eine Motivation, an gewissen Tagen auf manche Sachen zu verzichten, weil ich dachte so, oh fuck ey, ich habe keinen Bock mehr, jetzt da wieder den Mist anhören zu müssen, wenn es dann doch über 12% ist. Aber das ist eben auch speziell für einen Spitzensport wahrscheinlich so.
Aber ich finde das einfach nach wie vor immer so interessant, weil das ist auch eine Frage, die ich natürlich so oft bekomme, so wie viel Prozent Körperfett hast du? Ich habe keine Ahnung, ich habe es jetzt nicht testen lassen, weiß natürlich, dass meiner zum Beispiel sehr gering ist. Das ist aber auch wieder so eine Sache und dann sagt man, bei Frauen ist es ungesund, aber es kommt halt auch drauf an, wenn du schon immer einen niedrigen Körperfettanteil zum Beispiel hattest, dass dein Körper dann einfach ganz anders damit zurechtkommt. Das hatten wir ja auch schon mal aufgemacht, das Fass. Müsst ihr mal in die vorherigen Folgen reinhören. Dann funktioniert dein Körper halt auch mit wenig Körperfett. Und wenn du jetzt jemand bist, der 20 oder mehr, keine Ahnung, 30-40% Körperfett hat und du reduzierst dann auf einmal so total drastisch, dann wird es halt problematisch, ne? Und ja.
Absolut, aber wir können ja die Frage sozusagen damit ein bisschen abschließen. Unsere Empfehlung, wenn ich das, oder deine Empfehlung, wenn ich das so zusammenfassen darf, und ich würde mich dann der Meinung anschließen, ist eben nicht so sehr darauf jetzt zu achten, wie ich genau von 20 auf 18 zu komme, sondern eher die Grundeinstellung, Interesse an Bewegung und dann auch automatisch abnehmen zu haben. Und wie gesagt, ich kann nur empfehlen, dann nächste Woche nochmal reinzuhören, alles was zum Thema Abnehmen, auch Körperfett, aber vor allen Dingen auch konkret zum Abnehmen geht. Da gibt es wirklich eine super geile Formel, die Mischek da erklärt hat. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, da nächste Woche mal reinzuhören. Und dann habt ihr das Kalorienthema für euch auch sozusagen gelöst.
Genau. Eine weitere interessante Frage von VD29484. Wann hattest du zum letzten Mal Muskelkater und wo? Also tatsächlich ist es so, viele denken ja immer, nur wenn man Muskelkater hat, hat man richtig trainiert. Und nur wenn man Muskelkater hat, wächst der Muskel. Ist alles Bullshit. Bei mir ist es so, ich kriege zwar auch noch Muskelkater, aber meistens geht ein anstrengendes Training eher damit einher, dass ich am nächsten Tag sehr schwere Beine zum Beispiel habe, aber jetzt nicht so einen klassischen Muskelkater, sondern vielleicht eher so Übersäuerungen gehabt oder sowas. Und man merkt tatsächlich, wenn man zum Beispiel Sprinttraining macht oder schweres Gewichttraining, dass am nächsten Tag das Neurosystem super lahm ist. Also ich habe dann immer das Gefühl, wenn mir jemand was zuwirft, ich würde es gar nicht fangen, wenn ich so richtig belastet wurde. Und den letzten Muskelkater hatte ich, glaube ich, tatsächlich irgendwie, mal kurz überlegen. Genau, manchmal ist es so, wenn man so eine ganz neue Übung ausprobiert, die man irgendwie noch nie gemacht hat und während man sie macht, dann denkt man so, boah, ist gar nicht so anstrengend. Aber das ist, das fordert dann irgendwelche kleinen Muskeln, die man vorher halt nicht angesteuert hat. Also hinten im Hamstring hatte ich das letztens bei so einer Übung. Genau. Das, und du, wie war es eigentlich beim Hockey? Ich meine, ihr macht ja schon Kraft, aber so richtig Muskelkater, weiß nicht.
Ja klar, also zunächst mal muss man ja Muskeln haben, um Muskelkater zu kriegen, von daher war es bei mir
Hattet ihr keine?
Bedingt. Nein, aber das, was du als letztes gesagt hast, hundertprozentig, also bei mir ist es ja noch ein bisschen anders. Ich glaube, das geht für alle die da draußen, die jetzt, sage ich mal, eine Sportart betreiben, also Basketballer sind oder was weiß ich, da trainiert man natürlich vor allem auch Basketball, also spezifisch für die Sportart. Und für mich war es dann immer so krass, wenn wir zum Beispiel mal, wir hatten unsere 8-9 Trainingseinheiten die Woche, wenn wir dann aber mal in einer Trainingseinheit Tennis gespielt haben oder Squash, dann bin ich am nächsten Tag fast zusammengebrochen. Weil dann natürlich Muskeln benutzt werden, wo ich gar nicht wusste, dass ich welche habe. Und immer dieses Neue, also dieses aus seinem eigenen Zyklus sozusagen raus, aus der Komfortzone, all das, da habe ich sofort, also und dann zieht auch alles und dann geht gar nichts mehr. Heutzutage, ich nehme mal einen Schluck von meinem Radler.
Ich habe auch noch eine ganz interessante Frage bekommen, wie man am besten ein Sprinttraining aufbaut. Und ich stelle ja meine Trainings alle selber zusammen und ich mache das beim Sprinttraining. Das kommt natürlich auch total drauf an. Willst du für 400 Meter zum Beispiel, brauchst du ja sowohl musst du schnell sein als auch Ausdauer haben, also Schnelligkeitsausdauer. Wenn du aber echt nur spritzig werden willst und zum Beispiel deine 100 Meter Zeit verbessern willst, dann trainierst du auch wieder anders. Deswegen versuche ich das jetzt einmal so in so einem kleinen Rahmen zu erklären. Also ganz wichtig beim Sprinttraining ist einfach das Aufwärmen. Und weil die Frage auch kam, wie ich mich vorm Training warm mache, gerade beim Laufen, wenn ich auf der Bahn bin, dann laufe ich mich 2 Runden ein und mache dann noch echt bestimmt 20 Minuten mindestens so Lauf-ABC-Sachen. Also das könnt ihr auch mal googeln, da gibt es 1000 Sachen. Das ist viel so mit High Knees, also die Knie anziehen, mal die Fersen anziehen, einfach alles so ein bisschen dynamischer warm machen. Also da steht man nicht nur rum, sondern man läuft auch schon richtig, macht einfach verschiedene dynamische Übungen zwischendurch. Und da gibt es auch noch verschiedene aktive Dehnübungen, die ich mache. Also auch wieder nicht einfach nur stehen und dehnen, sondern es ist alles sehr...
So gymnastikmäßig.
Genau, das ist alles so in Bewegung, mobilisieren. Und dann geht das Sprinttraining, also meistens oder oft mache ich dann auch noch Sprünge, gerade für Anfänger würde ich Sprünge vorweg machen, vorm Sprinttraining. Da könnt ihr zum Beispiel dann, sucht ihr euch 3 verschiedene Sprungarten, sagen wir mal Frogjumps, Sprunglauf und Ice-Skater-Jumps, das sind alles Sachen, die ihr googeln könnt, Leute, schreibt euch das auf. Und dann macht ihr davon zum Beispiel 3x10 pro Seite oder 3x10 überhaupt. Und dann fangt ihr an mit dem klassischen Sprinttraining und das kann dann zum Beispiel sein 6 Läufe und dann macht ihr so eine Pyramide draus. Fangt ihr an, erstmal mache ich einen 50-Meter-Sprint, 60-Meter, warte mal, jetzt muss ich mal nachzählen, 50, 60, 70, 80, 90, 100 und das könnt ihr aber auch wieder zurückmachen zum Beispiel. Das sind jetzt mehr, es sind dann 12 Läufe. Und dazwischen aber immer richtig ordentlich Pause, also echt so 3-4 Minuten.
Denn Sprinttraining ist Pausentraining.
Genau so ist es nämlich. Das habt ihr beim Hockey wahrscheinlich auch gemacht.
Ja, nicht? Leider ja.
Ja, und das schockt immer nicht. Und wenn ich alleine bin, dann muss ich echt zugeben, dann mache ich dann super kurze Pausen. Deswegen bin ich auch echt nicht spritzig. Und meine Stärke liegt dann eher so in der Schnelligkeitsausdauer. Also ich kann lange schnell laufen, aber ich kann tatsächlich nicht wirklich schnell von 0 auf 100 kommen. Aber
hast du mal so Zeiten gestoppt? Früher bestimmt, aber jetzt
100 Meter tatsächlich? Nee, gar nicht. Nee, ne? Aber müsste ich echt mal machen. Also ich würde schon behaupten, ich habe das so ein bisschen verbessert, weil ich mich dann auch zu Pausen zwinge. Und auch weil explosives Krafttraining.
Antritt besser, ne?
Ah, total. Ja, ja. Und also wirklich, dazu hatte ich auch noch eine Frage, kann ich gleich im Zuge dessen schon beantworten, wie mir einfach Krafttraining geholfen hat, noch mein Laufen zu verbessern.
Bevor du das sagst, noch eine kleine Ergänzung zum Sprinttraining. Ist, glaube ich, inzwischen auch kein Geheimtipp mehr. Wir haben sogar irgendwann schon mal am Rande drüber gesprochen. Aber du hast es eben kurz gesagt, dass du die Sprünge einbaust. Sprünge, absoluter, wie gesagt, nicht mehr wirklich Geheimtipp, aber absolutes Pflichtprogramm. Gerade wenn man jetzt nicht schon Sprintstar ist, absolutes Pflichtprogramm und wo man wirklich auch mit schneller werden kann.
Ja,
also
absolut.
Viele Sprünge einzubauen vorm Sprinttraining oder allgemein ins Training, Riesenmöglichkeit, um wirklich auch Geschwindigkeit aufbauen zu können.
Und da könnt ihr auch Sachen googeln, Leute, da gibt es verrückte Sachen, wirklich. Also ich würde immer noch sagen, genauso wie beim Krafttraining, die klassischen Übungen sind immer noch so die altbewährten, guten, besten, mit denen man noch anfangen sollte. Ihr müsst nicht anfangen mit Squat-Jumps, mit Gewicht und sowas, mache ich auch gerne, aber das ist für Anfänger auf jeden Fall nichts.
Ich muss immer reihenweise Treppen hochspringen.
Treppen hochspringen, das ist auch super.
Alle, ja, das mache ich auch gerne. Von morgens bis abends.
Treppenläufe sind auch nochmal echt eine gute Sache, um schneller zu werden, auf jeden Fall, weil ihr da einfach ihr lernt diese Koordination zusammen mit den Füßen, die diese schnell zu bewegen und Nervensystem, all diese Zusammenspiele lernt man halt bei den Treppen tatsächlich sehr gut. Und man merkt auch, wenn man dann irgendwie zum Beispiel das Dockland hier in Hamburg irgendwie mal 10-mal hoch und runter macht, dann merkst du so nach dem 3. Mal, dass deine Koordination schon echt nachlässt. Und das ist wirklich spannend und das bringt euch auf jeden Fall weiter. Nur da wieder wollte ich noch sagen, ganz wichtig für Anfänger, dass ihr die Sprünge vielleicht tatsächlich, wenn ihr das zum ersten Mal macht, vorm Sprinttraining macht, weil man vergisst, wie sehr der Körper unter Sprinttraining auch, also wie einen das fertig macht. Und wenn ihr dann anfangt zu springen, dann seid ihr unkontrolliert und dann landet ihr falsch und dann knackt ihr da irgendwie weg.
Mhm. Ja, guter Punkt. Übrigens, kurze Zwischenfrage, während du die nächste Frage vorbereitest. Mhm. Jetzt, weil das gerade sehr aktuell ist oder jetzt, wenn der Podcast rauskommt, ist es schon wieder eine Woche her, aber die Leichtathletik-WM, die ja gerade zu Ende gegangen ist, hast du die, also jetzt nur, weil wir gerade über Sprinten und Top-Sprinter angucken, hast du die so am Rande ein bisschen verfolgt?
Am Rande, ganz bisschen.
Weil ich finde immer faszinierend, wenn, also jetzt mal unabhängig davon, wo die stattgefunden hat, ob man das jetzt kritisieren möchte oder nicht, mir geht es eher darum, die Laufästhetik von diesen Top-Leuten, gerade den Sprintern. Und wenn man sich anguckt, wie die, was für einen Armeinsatz sie zum Beispiel im Sprint haben, wie das ganz vielen von, ich sag mal jetzt zumindest so in Mannschaftssportarten, wenn ich da mich umgucke, wie die Leute zum Teil laufen, dann ist das ja abenteuerlich.
Ja.
Also dieser Armeinsatz, diese Power, die auch aus den Armen kommt, aber dann die Übertragung, das ist schon, ich finde das schon wirklich faszinierend. Also wie so richtig gute Sprinter, wie das auch aussieht von der ganzen Bewegung, voll, wie so ein Pfeil und wie so ein Bogen, der durchschnellt beim Start da, diesen ersten Schritt, wie lang der erste Schritt ist und wie sie dann in diese Bewegung kommen. Das finde ich schon richtig faszinierend.
Ja, das liebe ich auch. Ich habe tatsächlich gestern daran gedacht, ich habe gestern Bahntraining gemacht und da ist mir aufgefallen, dass ich immer, wenn es hart wird, wenn ich 500er mache und das ist ja eine Distanz, da hast du auch noch Zeit nachzudenken bei so einem 500er. Ja. Und dann denke ich immer an zwei Punkte, wenn ich nicht mehr kann, an drei. Der erste Punkt ist, nimm die Arme tragen dich jetzt ins Ziel, wenn meine Beine nicht mehr können. Davor denke ich meistens noch, nimm die Knie hoch, weil ich selber merke, wenn ich nicht mehr kann, dann fallen die Knie runter und das geht eigentlich allen so, würde ich sagen. Das heißt, wenn man sich aktiv nochmal dran erinnert, wenn du nicht mehr kannst beim Laufen, nimm die Knie hoch und versuch den Knie so weit wie möglich nach oben zu drücken. Und das dritte ist einfach, dass ich mir so denke, komm, verdien dir deine Pause, die du danach gleich hast. Das wollte ich noch kurz mal loswerden.
Ich denke mir mal, hör auf.
Gleich gibst du einen Rat nach. Einfach auf.
Hör auf, komm, lass es. Übrigens hab ich schon mal gesagt, aber der beste Grund, warum es Sinn macht, um Seen zu laufen,
ja,
ist, dass man nicht abkürzen kann.
Stimmt.
Das ist wirklich für jedermann. Das ist das Beste. Lauft um Seen. Man hat so häufig als jedermann, glaube ich, den Gedanken, was soll es denn jetzt? Ich drehe um. Ja, einfach voll, um See laufen und kein Kleingeld in der Tasche für einen Bus dabei haben. Zweiter geiler Trick.
Worauf du kommst auf Sachen?
Ja,
Bus nach Hause. Also ich habe hier von André Pfüll. Die Frage,
sag mal, was ist eigentlich mit deinen Followern los? Könnt ihr euch bitte, als kleiner Aufruf, könnt ihr euch bitte mal normale Namen geben? Es macht doch keinen Sinn, bei Instagram solche Fake-Namen zu haben.
Genau, okay, genau, zum Thema. Bin ich auch dafür. Also, glaubst du, dass Hyrox irgendwann die Übungen ändern wird?
Ja. Das kann ich dir beantworten.
Ja?
Die Antwort ist eher nein.
Nö, funktioniert ja.
Ja, und interessant, also gut, wenn wir jetzt da kurz drüber sprechen wollen, ist es so, dass wir das ja als Sportart verstehen. Die sich auch etablieren soll und dass da tatsächlich so ein bisschen, um einen blöden Vergleich anzugehen, aber beim Triathlon überlegst du ja auch nicht so, ob wir nicht im nächsten Jahr vielleicht mal statt Schwimmen rudern sollten oder nur Rücken oder was weiß ich. Von daher, wir verstehen das schon sehr als Sportart und es ist nicht ausgeschlossen, dass da nicht auch nochmal irgendwann vielleicht was adaptiert wird, aber die Idee ist eben nicht wie beim CrossFit, da in jedem Jahr oder so die Übung zu verändern. Das ist die relativ einfache Antwort.
Dann noch eine Frage, was isst man am besten vor Hyrox und warum trainierst du nicht dafür? Also die erste Frage, was isst du vor Hyrox, was isst man am besten vor Hyrox? Also,
ich kann dir sagen, was man nicht am besten vor Hyrox isst.
Ja.
Ein großes Kuchentablett. Das habe ich nämlich bei meinem ersten Hyrox gehabt, weil ich moderiert habe und dann habe ich mir so drei Stück Kuchen reingepfiffen. Das solltet ihr lassen. So, jetzt du.
Super. Ich weiß nicht mehr, was ich gegessen habe davor, vor einem dieser Wettkämpfe.
Naja, grundsätzlich geht es ja darum, was
genau,
ist vor
was
so einer
man
Belastung.
Überhaupt beim Wettkampf so vorher isst und würde ich immer sagen, keine Experimente, ganz wichtig. Das ist auch eigentlich das Wichtigste. Also ich finde es immer Schwachsinn, wenn Leute gesagt haben, man muss auf jeden Fall 50 Gramm Pasta vorher essen. Das ist auch Schwachsinn. Also wenn du nie vorher, also gut, mit Pasta kann man jetzt auch nicht so viel falsch machen, aber generell musst du ja einfach überlegen, du willst halt Energie haben und du willst nicht zu viel im Magen haben. Sprich, nicht irgendwas, was übelst lange braucht, um es zu verdauen. Also nicht total viel Gemüse oder sowas, nicht zu viele Ballaststoffe und einfach am besten schnelle Energielieferanten. Auch immer, was mein Geheimtipp wäre, ist kein Geheimtipp. Jeder, der mir folgt, weiß, dass ich so ticke, aber Snacks dabei haben. Also immer einfach Snacks dabei haben, damit man kurz vorher sich auch nochmal was reindrücken kann, wenn man irgendwie das braucht. Und ansonsten, keine Ahnung, irgendwas, was euch schmeckt und satt hält.
Ich glaube, gerade bei so einer Maximalbelastung kann man schon einen Konsens finden, dass es vor allen Dingen auch ein bisschen um Zeitpunkt geht. Also
voll,
nicht
das
auf,
ist das Wichtigste.
Genau, also nicht auf Snacks bezogen, aber so eine Mahlzeit. Also ja. Bei uns war es früher vor einem Länderspiel, hieß es immer, 3 Stunden vorher ist die letzte richtige Mahlzeit, vielleicht 2,5. Aber
und das war aber dann richtige Mahlzeit voll mit irgendwas.
Ja, genau. Also schon auch Kohlenhydrate, Nudeln oder Reis viel oder ja. Pute, ein Stück Fleisch oder sowas. Oder auch ein Stück Fisch, so in die Richtung. Das war schon ein vernünftiges,
ja.
Also eine normale Mahlzeit meistens. Also auch je nachdem, wann zu welcher Uhrzeit wir gespielt haben. Ne?
Genau.
Gerade wenn der Anpfiff um 11 war, dann war das natürlich um 8 eher ein ausgiebiges Frühstück mit Müsli, aber auch ein Brötchen und sowas. Aber wie du richtig sagst, was man da jetzt isst, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, der Zeitpunkt ist schon
genau, relevant. Und der Zeitpunkt ist aber halt auch so bei jedem so individuell. Das muss man am besten einfach mal ein paar Wochen vorher, weißt du ja auch, was du mal vom Training gegessen hast und wie lange dich irgendwas satt gehalten hat. Bei mir ist es so, wenn ich 2 Stunden vor dem Wettkampf was esse, dann weiß ich, dass ich auf jeden Fall vor dem Wettkampf nochmal irgendwas Kleines brauche. Also, ich weiß nicht, ist bei mir so. Aber ich esse dann auch keine riesige Überportion. Also, da muss man einfach ein bisschen individuell gucken. Mhm. Die zweite Frage, also ich trainiere jetzt zwar nicht Hyrox spezifisch im Sinne von, ja, mein Training da komplett nach auslegen. Es gibt einfach viele Übungen bei Hyrox, die mir Spaß machen oder die ich finde, die einfach den Körper super gut fordern. Deswegen habe ich die schon immer, seitdem ich das erste Mal genau da mitgemacht habe, habe ich zum Beispiel die Wallballs voll für mich entdeckt und nicht im positiven Sinne. Ich weiß, dass ich da super schlecht bin und deswegen finde ich das toll, weil ich sowas im Training mit einbaue und da immer weiß, dass ich ja meine Grenzen stoße. Und das heißt aber nicht, genau, wenn ihr für Hyrox spezifisch trainieren wollen würdet, dann, oder wenn ich das wollen würde, müsste ich mein Training auf jeden Fall auch noch umstellen. Dann müsste ich einfach Sachen wie Wallballs oder Burpees oder sowas über einen längeren Zeitraum machen. Also so, dann würde ich mir zum Beispiel Zirkel zusammenstellen, wo ich diese Übungen wirklich so 3 Minuten lang mache. Mhm. Und im Moment bin ich eher so auf so ein bisschen so ein Sprinttrip. Also ich mache dann gerne schwere Kniebeugen und danach feuere ich, sagen wir mal, 15 Wallballs explosiv raus. Und ja, warum mache ich das so? Einfach, weil ich tatsächlich festgestellt habe, Wettkämpfe, habe ich ja schon mal gesagt, ist nicht unbedingt meins. Aber ich trainiere halt in erster Linie, um irgendwie auch dabei Spaß zu haben. Und deswegen suche ich mir mein Training immer so aus, dass ich Spaß habe.
Ist ja auch echt ein sehr vernünftiges Argument. Hast du ja auch vorhin schon gesagt, gerade in Bezug auf dabei bleiben und so weiter. Wenn es immer nur um den Wettkampf geht, dann ist es eben irgendwann auch öde, im Zweifel. Aber vielleicht an dem Rande nochmal kurz erwähnt, weil wir jetzt heute, wie gesagt, Freitag haben. Aber wenn der Podcast rauskommt, ist Dienstag. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, morgen hoffentlich, weil ihr ja alle dienstags hört, fliegst du ja auch schon Richtung übermorgen sozusagen.
Genau,
ne?
Genau.
Also Donnerstag fliegst du ja schon Richtung USA,
genau.
Weil am Samstag, den
19.10.,
ja, ich glaube Samstag, der 19.10., genau, du ja sozusagen auch nachdem du bei dem ersten All-Time-Event von Hyrox, damals Qrox, in Hamburg teilgenommen hast, wirst du ja nun auch am ersten All-Time-Event von Hyrox in den USA teilnehmen.
Genau.
Am Samstag.
Ich bin gespannt.
Also, the World Champion of Fitness fordert quasi alle Amerikaner.
Ja, ich bin echt gespannt.
Ich bin auch echt gespannt, was da für Maschinen auf uns zukommen.
Ja, also ich glaube, die werden die Hütte da abreißen, weil Amerika ist da einfach nochmal ein bisschen anders, was Sport angeht. Die sind da auch ein bisschen ambitionierter, glaube ich, so viele. Also es gibt da, glaube ich, einfach wie bei allem in Amerika so eine riesige Kluft. Es gibt so richtig krasse und der Rest gefühlt ist so mediocre. Nicht mediocre, sondern eher, ist jetzt auch gemein, wenn man sagt Schluffis. Aber,
ja, ist ja so.
Ja.
Es gibt riesen Luftpumpen und sehr aufgepumpte Maschinen.
Genau so. Ja. Und gerade Miami ist da, glaube ich, also ich werde euch auf jeden Fall Einblicke gewähren und sicherlich auch auf dem Hyrox-Kanal werdet ihr da auch sicherlich
wir werden euch auf jeden Fall verfolgen. Der World Champion of Fitness, der Luke Storath, der ist ja auch dabei. Und wir werden,
und vor allem, wenn ihr mal ein richtiges Hyrox-Training sehen wollt, dann könnt ihr bei dem mal reinschalten. Ich glaube, so wie ich das verstanden habe, wie er mir das gesagt hat, trainiert der auf jeden Fall sehr explizit darauf. Also
absolut.
Wer da noch Tipps braucht, dann am besten ihn anhauen, würde ich sagen.
Ja, schaut mal rein. Luke Fit ist sein Instagram-Account.
Genau. Ich finde hier eine Frage ganz interessant, die ich dir auch stellen möchte.
Oha.
Also, Shavid Damla sagt, müsste dein Freund auch so sportlich sein wie du? Für dich ist das natürlich der Umkehrschluss, ob deine Freundin auch so sportlich sein müsste.
Also, ich kann das ganz einfach beantworten. Nein. Erstmal natürlich nicht. Also ich glaube, es geht grundsätzlich in einer Beziehung darum, dass du in einer gewissen Form Interessen teilst. So, und da ist es natürlich so, wenn jetzt meine Freundin, heute Frau, wenn die jetzt sich überhaupt nicht für meinen Sport und für das, was ich da so mache, interessieren würde, dann wäre das schon irgendwie komisch. Also das wäre, glaube ich, schwierig und ich weiß nicht, ob wir dann in der Form zusammengefunden hätten. So.
Weil das einen Großteil von dir ausmacht.
Eben, einfach. Weil das einfach einen wahnsinnig intensiven Teil meines Lebens ausmacht, mich mit Sport zu beschäftigen oder auch damals in der Zeit eben selber unterwegs zu sein, wenn du jemanden hast, der das gar nicht so richtig nachvollziehen kann, was du da machst, dann glaube ich nicht, dass das große Aussichten auf langfristigen Erfolg hat. Aber ich muss schon sagen, es gibt auch den andersrum gedrehten Fall, der dazu beispielt, deswegen ist es immer so ein Mittelweg. Ich muss schon sagen, dass ich jetzt im rückblickend sozusagen auch froh bin, dass meine Freundin, Frau nicht aus dem Hockeysport kommt.
Mhm.
Also nicht so genau das Gleiche von morgens bis abend macht und denkt und vielleicht auch mal Nationalmannschaft gespielt hat oder so, mit will ich jetzt nicht sagen, dass das nicht möglich gewesen wäre, da auch jemanden zu finden, mit dem das passt, aber das war schon auch immer eine Art des so nach Hause kommst und jetzt eben nicht den ganzen Tag noch über Hockey reden.
Ja, das oder kann so. Ich voll nachvollziehen.
Also das finde ich schon, deswegen, ich glaube, das muss wie immer im Leben, aber das muss jeder für sich selber rausfinden. Sportlich, wenn die Frage ist nur, muss sie auch sportlich sein, dann würde ich sagen schon, weil das ist eben auch ein Interesse von mir. Ich mache nur eine Menge Sport, wenn auch nicht mehr so viel wie früher, aber ich hätte mir jetzt schlecht vorstellen können, dass ich so einen richtigen Sportmuffel als Freundin gehabt hätte mit Anfang 20.
Was da nämlich auch schwierig ist, und das wäre auch so meine Antwort gewesen, ist, dass es einfach super schwierig ist, wenn man sich immer erklären muss. Also ich würde das genauso beantworten wie du. Mein Freund muss überhaupt nicht so sportinteressiert sein wie ich und muss nicht irgendwie jeden Tag zum Sport rennen oder so. Gar nicht. Aber es wäre halt schwierig. Ich mag mich nicht die ganze Zeit rechtfertigen müssen. Oh, musst du jetzt schon wieder zum Sport?
Genau.
Da hätte ich halt übelst keinen Bock.
Genauso wie du auch keinen Bock, wenn sein größtes Hobby Matchbox-Autos sind. er auch keinen Bock drauf hat, wenn du den ganzen Tag sagst, hör doch jetzt mal auf, Matchbox-Autos
genau. zu spielen. Genau. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Wichtigste.
Werd doch mal fünf.
Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das also ist ja auch mal so die typische Frage, irgendwie müsste dein Freund auch irgendwie ein Sixpack haben oder so und so Muskeln oder so. Also ich persönlich bin da jetzt nicht irgendwie auf irgendwas Bestimmtes aus, aber finde, wie gesagt, diese Akzeptanz super wichtig. Und in allen Lebenspunkten, wie gesagt, ich mag mich nicht erklären müssen. Und ich finde es generell einfach anstrengend, wenn Leute das Gefühl oder wenn man selber das Gefühl hat, man muss sich immer für irgendwas erklären und rechtfertigen.
Genau, aber es gilt im Grunde genommen ja für alle eben, Bereiche für sozusagen. Und wenn man sich da nicht auf eine, nicht auf eine Wellenlänge kommt. Und insofern muss man schon natürlich sagen, dass es wahrscheinlicher ist, dass man mit jemandem auf eine Wellenlänge kommt, der eben die Interessen weitestgehend auch teilt.
Ja, so. Absolut.
Das kann man, glaube ich, schon sagen, ja.
Genau. Dann hat hier noch eine Frage gestellt, jemand, dessen Namen ich gerade nicht finde, worauf man achten sollte bei den perfekten Laufschuhen. Und da ist mein Vergleich immer für die Leute, die genauso wie ich Harry Potter-Fan sind. da gibt es, Harry Potter geht doch in diesen Laden, um seinen Zauberstab zu
den Nimbus 3000?
Kriegen. Nein, das ist sein Besen.
Ach so, Zauberstab.
Get it right. ja, also genau, seinen Zauberstab. Und den muss man halt selber ausprobieren. Da kann man nicht einfach bei Amazon shoppen. Sondern man muss den halt selber ausprobieren und der Zauberstab sucht sozusagen den Typen aus.
Ja, richtig, ich erinnere mich.
Ganz so ist es bei dem Schuh jetzt vielleicht nicht, aber was ich damit sagen will, ist, ihr müsst den auf jeden Fall ausprobieren. Ich würde nichts online kaufen, ich würde immer zu verschiedenen Laufläden gehen. In Hamburg gibt es auch ein paar, so Laufladen zum Beispiel, heißt der tatsächlich. Und da gibt es dann auch so ein Laufband und da werdet ihr dann genau untersucht und so eine Laufanalyse lohnt sich in dem Fall wirklich, weil dann stellt ihr auch vielleicht fest, dass ihr irgendwie, ich vergesse, wie das heißt, aber wenn man so nach innen knickt oder nach außen, da gibt es die verrücktesten Sachen und da braucht ihr dann eventuell Einlagen oder Schuhe mit Stabilität oder was auch immer. Und das sind alles Sachen, die auch, damit beantworte ich gleich eine nächste Frage, die auch euch davon abhalten, dass ihr ein Runner's Knee bekommt zum Beispiel. Weil jemand gefragt hat, ob ich sowas schon mal hatte, ein Runner's Knee. Das hatte ich tatsächlich noch nicht.
Ich weiß gar nicht, was es ist.
Das ist einfach, also das ist quasi, da tut dir die Kniescheibe einfach die ganze Zeit weh, so beim Laufen oder so.
Patellasehne.
Also vorne, ne?
Ja, die hier vorne
ja,
unter
genau,
der Patellasehne.
Genau.
Das ist so die Wachstumsfuge, das hatte ich früher immer, wenn ich noch gewachsen bin.
Okay, also guck 16. mal, das kann also auch ein ausschlaggebender Punkt sein. Bei vielen Läufern ist es halt so, dass sie das irgendwann kriegen, wenn sie eben entweder nicht auf die Laufschuhe achten und dann mit abgelatschten Schuhen laufen oder mit den falschen laufen. Was aber auch ein ganz, ganz riesiger Punkt ist, gerade bei Läufern, ist ein zu schwacher Quadrizeps und all diese Muskeln, die auch so um die Kniescheibe herum sind, auch noch, dass die halt gestärkt werden müssen. Und viele Läufer, wissen wir, machen sehr ungern Krafttraining. Mhm. Also das kann auch ein Punkt sein. Und wenn man zu viel auf Straßen läuft, zum Beispiel zu wenig Pause macht, all diese Sachen können dazu führen, dass ihr halt so eine Probleme bekommt.
Hatten wir ja letztes Mal auch schon thematisiert, gerade wenn man jetzt irgendwie einfach gerne und viel läuft, auf keinen Fall vergessen, auch zwischendurch ein bisschen Abwechslung reinzubringen ins Training. Nicht nur, weil das gut ist für euch, sondern auch, weil es die Laufperformance einfach verbessert und genau solche chronischen Probleme nicht so schnell kommen. Ja.
Genau, also dieser größte Fehler ist, glaube ich, und das ist immer noch erstaunlich, wie viele das wirklich auch überrascht, wenn sie das hören, du wirst halt nicht schneller beim Laufen, wenn du einfach jeden Tag läufst. Mhm. Das bringt dir gar nichts.
Die alte Regel, ja.
Also lieber ein bisschen Abwechslung. Genau. Haben wir noch ein bisschen Zeit?
Ja, auf jeden Fall.
Ach cool, schön. Okay, Ice Cream, sagt einer, das finde ich super.
denkerische Pause.
Was über Süßstoff wäre interessant, das ist, glaube ich, eher was ihr Mijek mal fragen könnt, ne?
Ja, das können wir sammeln und mal an Mijek weitergeben. Mein Radler ist auch alles.
Hier hat jemand gefragt, du bist zwar schon sehr durchtrainiert, aber wärst du gerne noch trainierter? Würdest du noch gerne noch mehr Muskeln wollen, wenn sie dich leistungsfähiger machten? Was mich an dieser Frage schon mal freut, ist, dass jemand auf jeden Fall erkannt hat, dass ich schon auf Leistungsfähigkeit aus bin und nicht auf eine bestimmte Muskelmasseanteil an meinem eigenen Körper. Und da kann ich dann auch ganz leicht beantworten, wenn ich zum Beispiel Kreuzheben mache, dann denke ich nicht währenddessen oder danach, boah, ich würde so gerne noch stärkere Muskeln haben, damit ich jetzt irgendwie 5 Kilo mehr heben könnte. Sondern ich freue mich einfach, dass ich gerade an meine Grenzen gegangen bin und das Gewicht so oft gehoben habe, wie ich das eben geschafft habe. Also auch wieder da, wie beim Körperfett, mache ich es nicht irgendwie an einer bestimmten Sichtbarkeit oder Stärke von meinen Muskeln. Irgendwie, er meldet sich hier gerade.
Was? Darf ich?
Ja, gerne.
Ich habe eine Zwischenfrage.
Ja.
Weil, deswegen habe ich mich gemeldet, ich wollte dich nicht unterbrechen. Habe ich so gelernt. Wonach entscheidest du, wann du das Gewicht erhöhst für eine gleiche Übung? Also wann sagst du, es hat irgendwie gestern gut geklappt oder letzte Woche, ich nehme heute mal 5 Kilo mehr?
Ich muss ehrlich sagen, ich probiere es einfach aus. Und da stößt man natürlich dann auch oftmals...
Aber sagst du dann auch, wenn es nicht klappt, nimmst du es dann wieder ab?
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch, das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch ein bisschen so angerissen. Ganz wichtige Sache, wenn ihr ins Gym geht, lasst euer scheiß Ego zu Hause. Also mir ist es auch Wurst, wenn jemand neben mir trainiert, wo ich sonst weiß, ich squatte mehr als die Person. Wenn ich mich an dem Tag nicht gut fühle, dann muss ich da keinem was beweisen oder irgendwie mehr Gewicht drauf tun oder mein normales Gewicht. Heute zum Beispiel war so ein Tag, da habe ich nicht so viel Kraft gehabt im Training. Ich führe das dann meist darauf zurück, wenn man in diesen bestimmten Monaten ist, die wir Frauen eben haben, dann ist es bei mir ganz oft so, dass ich dann ganz komische Stimmung habe und auch echt schwach werde.
Also Oktober, meinst du?
Ja, Oktober. Der Oktober ist immer ganz schwierig für mich. Und da merke ich das tatsächlich im Krafttraining. Es hat auch irgendjemand gefragt, dass ich da ein bisschen schwacher bin und da nehme ich dann auch gezielt Gewicht runter. Und in dem Fall, um deine Frage zu beantworten, ich denke zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, ich squatte jetzt immer in meinem Training irgendwie 10 Mal, sagen wir jetzt mal 65 Kilo, dann denke ich irgendwann so, okay, jetzt probiere ich einfach mal, vielleicht geht ja mehr. Und im Idealfall ist dann noch mein Trainingspartner oder irgendjemand dabei, der mich supportet hinten, damit ich nicht irgendwie hinten weg flache oder so. Und dann einfach ausprobieren. Mhm. Aber eben auch nicht die Blöße haben oder sich, wie sagt man, auch
ja,
nicht.
Sich die Blöße geben.
Genau, sich die Blöße geben.
Nee, eben andersrum. Eben.
Sich auch mal die Blöße geben können und das Gewicht dann auch wieder runternehmen, wenn ich merke, ey, das geht gar nicht. Hatte ich auch schon natürlich bei den Squats gerade. Das ist echt eine Übung, die mir schwerfällt. Und wenn ich da zu schnell erhöhe, dann merke ich ganz schnell, okay, jetzt tut mir eigentlich nur der Rücken weh und ich komme gar nicht mit guter Technik wieder hoch, dann scheiß doch drauf,
ja, bring
dann nehmen wir halt wieder runter.
Ja, das stimmt. Das hatten wir schon besprochen. Auch dieser Klassiker, wenn man irgendwie laufen geht und an seiner Laufstrecke und dann kommt irgendjemand und überholt einen und man bleibt dann dran und so ein Quatsch, ne, und versucht dann da dran zu bleiben.
Also ich glaube,
da finden sich viele wieder, die jetzt wissen, was ich meine, wenn ich sage, da bleibt man dann an dem einfach dran, weil man will sie nicht abschütteln lassen.
Und da
dem zeige ich es jetzt. Dem zeige ich es jetzt.
Genauso ist es eben auch im Gym. Du siehst dann Leute so Übungen machen oder mit viel zu viel Gewicht. Und ich muss auch zugeben, als ich mit dem Krafttraining angefangen habe, auch mit 19, dann habe ich ja so 2 Jahre oder so alleine trainiert und habe ich dann meinen ersten richtigen Freund sozusagen kennengelernt. Und der hat mir wirklich so krass viel gezeigt beim Krafttraining und da mir weitergeholfen und auch am Anfang gesagt, wir nehmen erstmal die Hälfte von deinem Gewicht runter und dann machen wir die Übung jetzt mal richtig,
Technik
so nach dem Motto, ja. Und
ja,
das ist auf jeden Fall, auch wenn ihr im Training irgendwie an, ihr merkt, ihr stagniert, dann überlegt oder nehmt euch mal bestimmte Übungen vor, nehmt das Gewicht runter und nicht nur Techniktraining, sondern auch ein bisschen mit der Schnelligkeit spielen, exzentrisch arbeiten. Also dass ihr zum Beispiel Kniebeugen, super geile Übung, wenn ihr die super langsam macht, 5 Sekunden lang ablassen, explosiv hochschießen. Und da müsst ihr dann schon mal mit dem Gewicht ungefähr 10 oder 15 Kilo runter, mindestens.
Okay, gut, sehr gut.
Also einfach so. David O'Donkor fragt, wie fit bist du? Also noch nicht so fit, dass ich bei deinem Sprinttraining mithalten kann, auf jeden Fall. Ich glaube, du wärst immer noch schneller.
David O'Donkor, Shoutout an David O'Donkor und an 2006.
Genau. Er ist immer noch sehr fit übrigens.
Da war der richtig schnell.
Ja.
Aber jetzt immer noch sehr schnell. Ich habe ihn bei Catch gesehen auf Sat.1.
Ja, ja. Da ist er immer noch schnell. Da waren wir alle echt baff.
Er soll mal bei High Rocks vorbeikommen.
Oh ja, das wäre doch mal was.
Das wäre interessant.
Das wäre eine Challenge. Gut. Hast du schon mal EMS-Training ausprobiert?
Ja.
Und?
Ja. Ich habe es ausprobiert und ich fand es jetzt auch nicht schlecht. Es war mir aber dann, ich habe es in der Reha gemacht, eine Zeit. Ja. Beim Kreuzbandriss, bei dem einen. Ich fand es ganz interessant und ich habe damals auch echt gemocht, mal so Abwechslung ins Training zu bringen. Aber es wäre jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie jede Woche zweimal mache oder so. Dafür fand ich es dann irgendwie, ist es mir dann auch immer ein bisschen zu spooky und alles ein bisschen zu aufwendig und so.
Und ich finde tatsächlich ein interessanter Punkt ist, dass was Sport uns ja eigentlich vermittelt, ist auch dieses Willensstärke im Kopf und dieses, du musst dich selber dazu bringen, irgendeine Übung wirklich bis zum Limit zu machen. Und ich hatte das Gefühl, beim EMS ist es halt so, das wird dir so ein bisschen aus der Hand genommen.
Ja, also zumindest ist es so, dass das, was eigentlich Training ausmacht, da ja so auf so ein Minimales runtergeschraubt wird. Genau. Ne? Also wenn du normalerweise sagst, ich mache irgendwie Kniebeuge hier, heißt es dann auf einmal, du musst dich nur im Grunde genommen so ein ganz bisschen bewegen und dann wird durch die Elektro-Einflüsse sozusagen der Muskel stärker. Und allein das widerspricht schon so ein bisschen meinem sportlichen Verständnis. Aber keine Ahnung, es hat Spaß gemacht, mal auszuprobieren.
Genau,
fand
ich auch Spaß und das kann man mal machen, würde ich jetzt auch nicht irgendwie
Woche irgendwie ins Training einbauen, aber ich kann es schon empfehlen, mal auszuprobieren.
Ja, auf jeden Fall, das ist schon witzig. Ja, noch eine ganz interessante Frage, wie es zu der Lena fragt, wie kamst du deiner Kooperation mit Under Armour und wonach wählst du Kooperation aus?
Ja, also vielleicht, bevor du die Frage beantwortest, sag ich schon mal, dass es keine Werbung, das ist eine Frage, die wir beantworten. Genau. Und deswegen dürfen wir die auch ganz entspannt beantworten.
Super. Genau, bei Under Armour, da wurde ich erstmal empfohlen. Also ein Bekannter, der Coach Say, den kennt ihr wahrscheinlich auch, der war schon sehr lange bei Under Armour. Ich kannte die Marke fairerweise noch nicht so wirklich. Und der wurde dann gefragt, ob er jemanden kennt, der im Laufbereich viel macht. Ich hatte zu der Zeit nicht viele Follower. Ich war irgendwo bei vielleicht 1000 oder so. Vielleicht 1000 irgendwas. Und da hat mich dann der Under Armour, also der Nico von Under Armour hat mich dann angeschrieben und wir haben uns getroffen und dann haben wir erstmal geschaut, was wir alle so machen untereinander. Und so kam das dann, dass sie mich erstmal nach Amerika eingeladen haben. Da habe ich dann so ein Trainingslager, sage ich mal, mitgemacht. Und das war dann noch mit so anderen Athleten aus Europa. Zusammen wurden wir dann in die Rocky Mountains geschickt und haben da die krankeste Sache gemacht. Also es war wirklich so Läufe, wo man einfach ausgesetzt wurde im Nirgendwo und musste dann irgendwie unbestimmte Strecken laufen.
Und die 3-1-7-10 haben Under Armour Vertrag gekriegt, oder?
Nee, also im Moment, zu dem Zeitpunkt habe ich eher so ans Überleben gedacht so und gehofft, dass
die anderen auch.
Wirklich, ey. Und dann so im Schnee, also danach erwartete dann immer total tolles Essen auf uns und eine super Beherbergung und so. Genau, die Belohnung. Aber das war schon auf jeden Fall harte, ich glaube, das waren auch nur 4 Tage oder so, harte 4 Tage. Und seitdem tatsächlich habe ich dann einfach angefangen, mit denen zu arbeiten, ganz entspannt, sag ich mal. Und verschiedene Projekte einfach sind wir dann zusammen angegangen. Also ich würde sagen, um das abzuschließen, wurde ich einfach weiterempfohlen, konnte dann einfach damit punkten, dass ich einfach, glaube ich, auch viel nicht, also es ging Under Armour nicht darum, irgendwie, dass jemand eine bestimmte Leistung erbringen muss, sondern einfach, was du für ein Typ bist, ob du die Marke gut verkörperst und ob du halt Leidenschaft hast und sowas alles. Ne?
Was also interessant ist tatsächlich ja da auch das, was du so im Nebensatz gesagt hast, dass es jetzt nicht, dass du halt 1000 Follower hattest.
Genau.
Also, dass sie jetzt auch nicht losgegangen sind und geguckt haben, wo sind die, was ja ganz viele Marken machen.
Eben, genau.
Wo sind die 6 Influencer oder Mikro-Influencer, die jetzt so 60.000 Follower haben und dann sprechen wir die mal an. Scheißegal, was die jetzt genau machen. Hauptsache, die haben irgendwie 60.000 Follower.
Ja, eben.
Sondern die haben konkret darauf geguckt, was machst du da?
Ja, und das finde ich halt auch echt, echt gut, dass sie das so machen. Und auch so, wie wählst du Kooperation aus? Ganz klar, also ich gucke natürlich erstmal, kann ich das irgendwie so vertreten? Brauche ich das Produkt überhaupt, worum es geht? Passt das irgendwie zu mir? Weil wenn ich es nicht brauche, ich tue mich da unheimlich schwer. Vielleicht ist es auch unprofessionell von mir, denke ich manchmal. So, ich denke manchmal so, ey, halt doch einfach das Fitnessgetränk in die Kamera und tu so, als würdest du es jeden Tag trinken, aber das kann ich dann auch nicht.
Ja, das würde auch nicht klappen.
Nee, das würde, glaube ich, auch echt glauben. Nicht klappen. Das würde mir keiner glauben, wenn ich da die nächste, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, Milch, Cola, was auch immer. Nee, aber auch so, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Und ich, witzigerweise, habe ich immer im Kopf, weil mein Vater schon Instagram und diese ganzen Sachen dem so kritisch gegenübersteht, habe ich immer so im Kopf, was würde der bloß dazu sagen, wenn er das sehen würde. Deswegen, ich gucke mal, dass es ein bisschen zu mir passt. Ich probiere es meistens erst mal aus, bevor ich überhaupt irgendwas bewerbe. Und was wollte ich jetzt sagen? Habe ich vergessen.
Also Shoutout an deinen Dad for keeping it real.
Ja, voll. Weil da hat mich auch jemand gefragt, was ich machen würde, wenn der Playboy anruft. Und auch so eine Sache. Also Abgesehen davon, dass es beim Playboy auch nicht immer darum
durchklingeln geht,
komplett sich nackt auszuziehen, aber es gibt einfach so Sachen, da passe ich dann auch auf, dass, ja, ich denke, mein Vater wird mich enterben, wenn er mich da sehen würde. Wenn er sich die Zeitschrift aber selber gekauft hat, jetzt bin ich gerade wieder, dann kann er ja eigentlich, kann er nichts sagen.
Ne? Moment.
Naja, ja, meistens kriegt er das dann irgendwie durch.
Ja, das findet man ja auch on the line.
Oder so durch Geschäftspartner oder so, die schreiben ihm das.
Das ist ja auch viel schlimmer. Freunde dann von deinem Vater, dem, guck mal hier, ich hab deine Tochter gesehen, guck mal hier, was ist das denn?
Das lassen wir, also dann, ja.
Gut. Ja, Imke, das war eine sehr...
durchwachsen.
Was heißt das?
Wir haben alles Mögliche abgegrast.
Ach, durchwachsen, ich dachte vom Level her. Nee, ich fand es eine sehr kurzweilige Folge. Die Zeit ist auch schon wieder vorbei. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich freue mich vor allem sehr auf Miami, ohne Scheiß. Also, wie gesagt, wenn ihr das jetzt hört, das ist die Woche, in der wir, 30 klar, das ist die Woche, in der wir auf dem Weg nach Miami sind. Imke wird den Amerikaner mal richtig schön einheizen. Wir werden es alles live verfolgen. Ihr werdet auf jeden Fall eine Menge Infos darüber kriegen und dann werden wir beim nächsten Mal darüber sprechen, wie es gelaufen ist.
Ja, und auf jeden Fall schalte mal ein. Ich werde auf jeden Fall einschalten, wenn es mit Mijek da geht um weitere Fettverbrennung oder was ihr da redet.
Ja, wie man am besten abnimmt, was das die Grundvoraussetzung dafür ist. Es ist echt eine coole Formel. Hört es euch an, wir freuen uns drauf. Habt eine schöne Restwoche.
Auf Wiedersehen, Freunde. Gönnt euch.
Ciao.